FRK, der Podcast vom Fachverband für Rundfunk und Breitbandkommunikation.
Mit einer neuen Ausgabe des FRK-Podcasts melden wir uns vom FRK-Breitbandkongress in Leipzig. Seit 25 Jahren gibt es den Kongress nun inzwischen. Das wollen wir uns in dieser Ausgabe einmal anschauen. Wo steht der Verband heute und was waren die Herausforderungen? Außerdem die Bundesregierung und die Digitalisierung. Wo stehen wir und was wird aus den Einspeiseentgelten für die mittelständischen Kabelveranstalter? Darüber sprechen wir jetzt in der neuen Ausgabe. Und damit willkommen zu einem Nachklapp des FRK-Breitbandkongress im FRK-Podcast. Und dazu begrüßt Sie Danilo Höpfner. Das große Wort der Digitalisierung, das steht nun schon seit Jahren auch bei den wechselnden Bundesregierungen immer wieder ganz oben auf der Agenda. Ob damit voller Kraft gefahren wird, das sei mal dahingestellt. Wie das die aktuelle Bundesregierung bewertet, das hören wir uns mal an. Daniela Kluckert, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, eröffnete den FRK-Breitbandkongress und hier einige Auszüge aus dem Großwort.
Die Bundesregierung hat sich für diese Legislaturperiode einen umfassenden digitalen Aufbruch vorgenommen. Wir müssen mehr Potenziale der Digitalisierung erschließen und diese konsequent nutzen. Drei Hebelprojekte sehen wir als Voraussetzung für einen umfassenden Digitalisierungsschub. Der Netzausbau und eine bessere und standardisierte Bereitstellung von Daten, die Bereitstellung digitaler Identitäten, nicht nur für staatliche Verwaltungsdienstleistungen, aber auch, und die Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen und Standards zur Ermöglichung großmöglicher Interoperabilität. Diese Hebelprojekte sind zentral für alle digitalpolitischen Vorhaben, die jedes Ressort in eigener Verantwortung umsetzt. Jedes Ministerium hat Projekte, die eigenständig vorangetrieben werden müssen. Dazu gehören unter anderem vernetzte Gesundheitsdienstleistungen, digitale Bildungsangebote und Datenräume. Unser Ziel ist es, dass alle Ministerien die Digitalisierung stärker in den Fokus rücken. Alle Ministerien sollen zu Digitalministerien werden. Unsere Digitalstrategie soll hierbei unterstützen, indem sie in einer verpflichtenden To-Do-Liste die wichtigsten digitalen Maßnahmen bündelt. Darüber hinaus wollen wir die Wirkung einzelner Maßnahmen auf den Digitalisierungsfortschritt verstehen und bei Fehlentwicklung Stellen nachbessern. Hierzu werden wir mit den Ressorts und anderen Stakeholdern kontinuierlich im Gespräch bleiben, um Trends frühzeitig zu erkennen. Wir werden mit den Ressorts zudem einen Monitoring-Prozess entwickeln, der Fehlentwicklungen sichtbar macht. Zentral für das alles ist aber der Ausbau leistungsfähiger digitaler Infrastrukturen im Festnetz und Mobilfunk. Beim Ausbau zukunftsfähiger Glasfaseranschlüsse geht es mit großen Schritten voran. Das zeigt die erst kürzlich veröffentlichten Zahlen der Bundesnetzagentur. Die Anzahl der verfügbaren Glasfaseranschlüsse ist innerhalb eines Jahres von 6,7 Millionen auf 8,9 Millionen gestiegen. Und diese Erfolge haben wir steigenden Investitionen der Telekommunikationsunternehmen sowie den Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen zu verdanken. Auch die Mitglieder Ihres Fachverbandes Rundfunk und Breitbandkommunikation haben hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet. Heute ist der ganz überwiegende Teil der Haushalte mit Bandbreiten versorgt, die eine digitale Teilhabe ermöglichen. Mit unserer Gigabit-Strategie wollen wir einen digitalen Aufbruch für Deutschland ermöglichen. Dafür brauchen wir bis 2030 flächendeckend leistungsfähige digitale Netze. Für die Bundesregierung heißt das Glasfaser bis ins Haus und den neuesten Mobilfunkstandard überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind. In einem ersten Schritt wollen wir erreichen, dass bis Ende 2025 mindestens jeder zweite Haushalt und Unternehmensstandort Glasfaser nutzen können. Mit unserer Gigabit-Strategie schaffen wir jetzt die Bedingungen, um die digitale Infrastruktur schneller und effizienter aufzubauen. Beim Glasfaserausbau wollen wir einen digitalen Antrag ermöglichen mit einem standardisierten, einheitlichen Prozess, der das Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen kann. Zudem stärken wir alternative Verlegetechniken, mit denen ein schnellerer Ausbau möglich ist, unter der Erde, aber auch oberirdisch. Mit dem Gigabit-Grundbuch schaffen wir eine zentrale Datendrehscheibe für Informationen, die den Ausbau der Telekommunikationsnetze unterstützen und beschleunigen. Gute Nachrichten kommen aber auch in diesem Zusammenhang aus der TK-Branche selbst. Für die kommenden Jahre hat sie Investitionen von etwa 50 Milliarden Euro angekündigt, allein im Glasfaserausbau. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie diese Mittel schnell und zielführend investieren kann.
Daniela Kluckert war das, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr. Nun schauen wir uns auch mal das Ganze durch die Brille des FRK an und sprechen darüber mit Heinz-Peter Labonte, Vorstandsvorsitzender des FRK.
Na, das sind ja unglaublich viele Stichworte gefallen. Netzausbau, Digitalstrategie, beschleunigter Ausbau und bis 2030 schnelle Netze. Ich frage mich, wie oft habt ihr denn diese Schlagworte die letzten Jahre schon gehört?
Soll ich das jetzt wirklich chronologisch aufzählen, dann muss der Podcast wirklich in seiner Zeitdauer ausgedehnt werden. Das Problem, das wir halt haben, ist, Technologie entwickelt sich weiter. Und die Politik kommt mit ihren Ankündigungen immer gerade dann, wenn die Sau durchs Dorf getrieben wird. Nur der Betriebsluxus der Demokratie ist ja, dass alles durch x Gremien durch muss. Und dann kommen viele Seiteneinflüsse. Wenn ich nur an die Digitalisierung denke, nämlich analog abschalten und digital, das wurde 98 auf unserem ersten Kongress angekündigt. Dann gab es den Breitbandgipfel und dann wurde verkündet, dass das beschleunigt wird. Nicht wie 1998 von Rexroth angekündigt, 2010 alles umzuschalten. Nein, Herr Gabriel meinte dann, es wird beschleunigt zum Jahr 2012 umgeschaltet. Und dann wurde es nur zeitweise und die letzten sind umgeschaltet worden auf 2020. Wenn ich auf die Digitalisierung jetzt von der Digitalisierung jetzt schließe auf das, was heute angekündigt wird, nur ein Beispiel. Im Koalitionsvertrag steht die vollständige Umsetzung der Digitalgesellschaft oder Gigabit-Gesellschaft für 2025 angekündigt. Wohlweislich von der nächsten Regierung. Und jetzt steht in dem Eckpunktepapier schon und ist jetzt auch in die verabschiedete Fassung der Bundesregierung eingegangen, bis 2030. Da sieht man schon, wie der Rückzug vorbereitet wird. Wenn ich die ganzen Umstände heute beurteile, das ist auch hier bei uns in unserem Kongress jetzt rausgekommen, Lieferengpässe, Corona, Lockdown in China und das ist ja alles sehr vernetzt. Realistisch, glaube ich, wird es 2035. Aber die Politik will ja gewählt werden und deswegen muss man auch mal bis hin und wieder euphemistisch sein.
Und es sind ja 50 Milliarden für den Glasfaserausbau angekündigt worden. Reicht denn das?
Ach, Papier ist geduldig, Mikrofone auch. Ankündigungen wollen geglaubt werden, wenn der notwendige Glaube da ist. Wenn ich die bürokratischen Hindernisse sehe, auf die wir stoßen, dann, ja, das wird reichen. Nur wenn ich die Inflationsrate dazu zähle, das ist alles Spekulation. Die Größenordnung wird sicher stimmen. Der Politik wird es auch gelingen, die notwendigen bürokratischen Hindernisse aufzubauen, damit auch die ganzen Planstellen wirklich sinnvoll besetzt werden und sich sinnvoll beschäftigt fühlen. Nur wenn wir eine helfende Hand im Mittelstand suchen, dann gucken wir immer noch am Ende des eigenen Armes. Wenn die Sparkassen beispielsweise auf ihre öffentlichen Aufträge mal in ihre Satzungen gucken würden, dann würden sie Ausbaufinanzierung nicht mehr als Blankokredit eines Kabelnetzbetreibers, dann bräuchten wir auch keine großartigen Versprechungen von Private Equity, sondern dann könnten wir tatsächlich Münchhausen spielen und uns mit den eigenen Sparkassen aus dem Dilemma rausziehen. Aber das ist halt, in Deutschland wird alles sehr gründlich gemacht. Ich glaube, dass es bis 35 geschafft werden kann, aber nur dann, wenn die Politik bzw. die Politik führt ja nur das aus, was ihr die Verwaltung vorschlägt. Und wenn die das sehr kompliziert macht, dann kann es auch 36 werden. Die Beträge sind nicht maßgeblich, sondern die Umsetzungsfähigkeit.
Nun schauen wir zum Schluss nochmal auf 25 Jahre FRK. Es ist ja soweit dieses Jahr. Wenn Sie mal zurückschauen, was waren denn so eigentlich die großen Highlights? Und was hat denn der FRK in 25 Jahren hauptsächlich bewirkt?
Ich glaube, dass der ganz wesentliche Teil war die Handwerkererklärung 82 und 84. Damals hat das Handwerk festgestellt, die Antennenanlagen, die schmalbandigen Antennenanlagen, werden durch Kupfer-Koaxialkabel ersetzt. Glasfaser ist damals natürlich gescheitert, weil es noch in der Technologie vorhanden war. Und deswegen hat das deutsche Handwerk gegenüber der Bundesregierung durchgesetzt, dass man in den Netzebenen 4, also in der Inhouse-Verkabelung, die gleichen privaten Netze bauen durfte wie beispielsweise vorher die großen und kleinen Gemeinschaftsantennenanlagen. Das war eigentlich der Anfang von Wettbewerb im Kabel. Und das verdankten wir dem Handwerk. Dann kam der nächstfolgende Schritt, dass man auch die außen im öffentlichen grundbefindlichen Netze in private Hand gegeben hat. Das ging einher mit der Privatisierung der Telekom. Man muss sich ja mal vorstellen, in der Anfangszeit wollte Schwarz-Schilling noch für Satellitenantennenanlagen eine Telekommunikationsgebühr haben. Das ist freigekämpft worden. Das war, glaube ich, das ganz Wesentliche. Der ganz wesentliche Umbruch, der die heutige Wettbewerbssituation möglich macht. Natürlich haben wir alle Dinge dann miterlebt, von analog auf digital, von digital auf, beziehungsweise von Koax jetzt auf Glasfaser. Und da wird jetzt eine neue Infrastruktur gebaut, die halt genauso 100 Jahre halten wird, wie es die alte schmalbandige Infrastruktur ergänzt um Koax rein. Aber der entscheidende Punkt war das Freikämpfen der privaten Netze, dass das nicht alles nur staatliche Angelegenheit ist.
Und wenn wir nochmal in die Zukunft schauen, was sind denn so die Knackpunkte, mit denen der FRK die nächsten Jahre zu kämpfen haben wird?
Ja gut, das ist das Thema, dass der Mittelstand in der Politik kaum eine Rolle spielt. Er wird belastet mit bürokratischen Hemmnissen in der Form, wenn ich beispielsweise heute in einem Markterkundungsverfahren als Mittelständler mich beteiligen will, dann muss ich Anwaltskanzleien für das Gesamtverfahren beschäftigen, während die großen Privatinvestoren einfach Bürokratiekosten in ihre Businesspläne einplanen. Und das wird dann, weil die mit großen Zahlen spielen, 50 Milliarden ist ja eine tolle Zahl, das begreift auch jemand, der in der Politik nicht unbedingt mit Zahlen umgeht. Aber das Problem ist halt, dass dort strukturell das Großunternehmen das Kleinunternehmen an die Wand drückt. Und wenn dann noch die große Koalition von Öffentlich-Rechtlichen, die Gebührengelder nur an die großen Investoren mit ihren Netzen zahlen, beispielsweise Vodafone, dann müssen wir zum Kartellamt gehen oder möglicherweise sogar zum Bundesverfassungsgericht. Und das ist natürlich für einen Mittelständler, der eigentlich nur seine Arbeit machen will und den Kunden anschließen, ist ein gewaltiges Hemmnis. Also wenn die Politik da nicht, und da meine ich jetzt wirklich die Politik, weil die muss ja der Bürokratie sagen, was sie machen soll. Wenn die da nicht der strukturpolitisch auch den Mittelstand berücksichtigt, immerhin 60-70% der Arbeitgeber in Deutschland, dann kaufen wir uns irgendwann das Sonntagsbrötchen halt auch bei Vodafone. Ist halt dann so.
Und es gab eine Menge weitere Themen auf dem FRK Breitbandkongress 2022. Eines der vorherrschenden Themen war die Weigerung der Öffentlich-Rechtlichen, den mittelständischen Kabelnetzbetreibern Einspeiseentgelte zur Verbreitung ihrer Programme zu entrichten. Ein Unding finden die Mittelständischen und haben Kartellbeschwerde eingelegt. Über den aktuellen Stand der FRK-Bemühung aus erster Hand sprachen wir mit ihm.
Mein Name ist Ramon Glassel, ich bin Rechtsanwalt und Partner bei Schallers Law Tax, einer mittelständischen Rechtsanwaltskanzlei mit 5 Standorten. Ich selbst bin in Frankfurt basiert, bin dort zuständig für die Bereiche Entertainment und Wettbewerb. Zu denen gehören zum einen alle Breitbandkabelthemen, zum anderen Telekommunikation, aber auch eben kartellrechtliche Fragen.
Lass uns sprechen kurz über Einspeiseentgelte, was eben auch das Thema auf dem Kongress war, um vielleicht alle mitzunehmen. Einspeiseentgelte, worum geht es dabei und worin besteht eigentlich der Knackpunkt?
Bei Einspeiseentgelten geht es darum, dass Rundfunkanstalten einem Netzbetreiber Entgelte zahlen dafür, dass der Netzbetreiber die Signale und die Signale der Sender der Rundfunkanstalten durch sein Netz zu den Endkunden, zu den Fernsehempfängern letzten Endes weiterleitet. Und diese Leistung, die wird vergütet oder wird in der Regel oder sollte in der Regel vergütet werden. Und diese Vergütung nennt sich dann Einspeiseentgelt.
Und die Knackpunkte?
Die Knackpunkte sind, dass in der heutigen oder heutzutage nahezu keinerlei Einspeiseentgelte mehr gezahlt werden. Das war früher anders. Insbesondere um das Jahr 2008 herum hatten zumindest die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Einspeiseentgelte an die großen Kabelnetzbetreiber, seinerzeit Unity Media, Kabel Deutschland, heutzutage mehr oder weniger alles in Vodafone aufgegangen. Die hatten Einspeiseentgelte gezahlt. Kleineren und mittleren Netzbetreibern wurde in der Regel keine Entgelte gezahlt. Und da gibt es jetzt daran anschließend zwei große Streitpunkte. Auf der einen Seite die Frage, die sich Vodafone stellt, muss ARD und ZDF mir weiterhin Einspeiseentgelte zahlen, auch wenn sie den Vertrag, den Einspeiseentgelt oder den Einspeisevertrag gekündigt haben, müssen sie da weiterzahlen? Und auf der anderen Seite die Frage, die sich insbesondere kleine und mittlere Kabelnetzbetreiber stellen, müssen mir Rundfunkanstalten überhaupt Einspeiseentgelte zahlen?
Da gibt es inzwischen auch schon ein paar Urteile, zum Beispiel ein BGH-Urteil ZDF gegen NetCologne, wonach Einspeiseentgelte inzwischen grundsätzlich zu vergüten sind. Was heißt das denn nun für den allumfassenden Kabelstreit öffentlich-rechtliche gegen Kabelanbieter?
Korrekt, es gibt mehrere Urteile, insbesondere auch BGH-Urteile. Das Urteil NetCologne gegen ZDF und das Urteil Wilhelm Tell gegen ZDF sind da sicherlich die bedeutenderen für die kleineren und mittelständischen Kabelnetzbetreiber, weil der Bundesgerichtshof in diesen Urteilen ganz klar gesagt hat, dass eine Ungleichbehandlung vorliegt, wenn einem Netzbetreiber Einspeiseentgelte gezahlt werden und einem anderen Netzbetreiber nicht. Voraussetzung ist, dass sie dieselbe Leistung erbringen, was mit der Weiterleitung und Einspeisung der Sender ja der Fall ist. Und der BGH hat zudem auch festgestellt, dass für diese Ungleichbehandlung, dass diese Ungleichbehandlung grundsätzlich rechtswidrig ist, wenn nicht besondere Gründe vorliegen, die sie rechtfertigen. Und diese Gründe vorzutragen, das wäre eben die Aufgabe der Rundfunkanstalten. Und das haben sie bislang, zumindest in diesem Verfahren, nicht ausreichend getan.
Inzwischen hat sich ja der FRK für eine Kartellbeschwerde entschieden. War das für euch der letzte Schritt? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, es gab ja durchaus auch Gesprächsbereitschaft, zumindest seitens der ARD.
Genau, ja, das ist zutreffend. Der FRK hat eine Beschwerde, eine Anzeige kartellrechtswidrigen Verhaltens zum Bundeskartellamt gemacht. Es war aus Sicht des FRK sicherlich ein bedeutender Schritt und auch ein wichtiger Schritt, weil vorherige Gespräche gerade über den Abschluss eines Rahmenvertrages oder ähnlicher Verträge, die letzten Endes dann auf mehrere Mitgliedsunternehmen angewendet werden können, das hatten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und das ZDF eindeutig abgelehnt. Und die Verhandlungen, die dann im Nachgang geführt wurden über den Abschluss eines Einzelvertrages für ein einziges Mustermitglied sozusagen, die sind dann doch sehr stark ins Stocken geraten und die Bereitschaft, zumindest nach Einschätzung des FRK, zur Zahlung von Einspeiseentgelten ist bei der ARD jedenfalls dann stark gesunken.
Nun reden wir über ausbleibende Mittel über Jahre letzten Endes. Also ist damit eine rückwirkende Zahlung grundsätzlich bei positivem Bescheid zu rechnen?
Das ist nicht auszuschließen, ja. Also man sollte hier natürlich Verjährungsvorschriften etc. in Betracht im Hinterkopf behalten, also dass alte Ansprüche irgendwann auch verjähren. Die Frage, die sich hier dann aber auch stellt, ist, ab wann letzten Endes zu bezahlen wäre. Und da wird man sicherlich auch entweder die Urteile abwarten müssen, die vielleicht noch andere Kabelnetzbetreiber jetzt erstreiten, oder auch, wenn das Bundeskartellamt dann letzten Endes feststellt, dass hier ein kartellrechtswidriges Verhalten vorliegt, dann stehen auch kartellrechtliche Schadensersatzansprüche dem Grunde nach zumindest im Raum, die dann unter Umständen auch ein bisschen später mit der Verjährung beginnen.
Können Sie oder mögen Sie vielleicht ein paar Zahlen nennen, womit man dann rechnen könnte?
Zahlen sind im Markt nicht unbedingt bekannt. Es wird kolportiert, dass an Vodafone im Rahmen eines Vergleichs knapp 100 Millionen Euro gezahlt wurden. Da sprechen wir aber nicht über eine jährliche Zahlung, sondern das soll einen bestimmten Zeitraum abdecken und das soll auch nicht nur eben die Einspeiseleistung, sondern auch noch andere Dienstleistungen, die Vodafone erbringt, dann abdecken. Man geht aber im Markt davon aus, dass man bei ungefähr 10.000 bis 20.000 Wohneinheiten jährlich über einen Betrag um die 50.000 bis 60.000 Euro spricht.
Gibt es inzwischen noch einige öffentlich-rechtliche Angebote, die es nicht mehr gibt? ZDF Kultur sei genannt. Wie sieht es denn damit aus? Würden diese Angebote dabei auch noch eine Rolle spielen?
Grundsätzlich, wenn man es vergangenheitsbetrachtend, dann ja, weil letzten Endes für die eingespeisten Sender eine Einspeiseentgelte zu zahlen gewesen wären. Da stellt sich natürlich dann wieder die Frage, und man wird es im Einzelfall betrachten müssen, wann eingestellt wurde, wann der jeweilige Sender eingestellt wurde, wie oft der jeweilige Sender eingespeist wurde etc. Also das sind dann Fragen, die dann letzten Endes leider wie immer bei uns Juristen im Einzelfall zu beantworten werden.
Zum Schluss sprechen wir ganz kurz noch mit dem Hörfunk, der immer so ein Nebenprodukt im Kabel auch ist. Ich nehme mal an, die ARD-Hörfunkprogramme gelten dafür genauso bei diesem Rechtsstreit. Wie sieht es denn dabei aus bei den Deutschlandfunk, Deutschlandradio-Programmen? Waren die auch Diskussionsgegenstand?
Nicht bei den Diskussionen, die wir in Gemeinschaft mit dem FRK geführt haben. Es geht grundsätzlich erstmal um ein Gesamtpaket und um die grundsätzliche Bereitschaft, dass unsere Gesprächspartner, das waren in dem Fall die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, erstmal signalisieren, dass man zur Zahlung von Einspeiseentgelten bereit ist und uns auch Kriterien an die Hand geben, wie letzten Endes die zu zahlenden Einspeiseentgelte bemessen werden können.
Gibt es denn eigentlich Erfahrungen im öffentlich-rechtlichen Bereich in Europa, wie sich die anderen öffentlich-rechtlichen, der ORF für France Télévision hier verhalten?
Da gibt es sicherlich Erfahrungen, die wird man aber auf die Deutschen nicht unbedingt übertragen können, weil die Besonderheit liegt ja hier, dass einigen Netzbetreibern Einspeiseentgelte gezahlt werden und einigen nicht. Würden alle gleich behandelt und niemand würde ein Einspeiseentgelt erhalten, sondern die grundsätzlich zu vergütende Leistung der Einspeisung würde anderweitig abgegolten. Ja? Dass man beispielsweise sagt, dass die Einspeiseleistung letzten Endes auch eine Leistung ist, die den Netzbetreibern zugutekommt. Dann sind es ganz andere Fragen, die sich hier stellen. Aber momentan ist es in Deutschland so, dass eben einigen Netzbetreibern Einspeiseentgelte gezahlt werden und anderen nicht. Und denen, die keine Einspeiseentgelte erhalten, die werden nach Ansicht des FRK und auch nach unserer Ansicht diskriminiert und das aus rechtswidrigen Gründen.
Ramon Glasl war das, Rechtsanwalt der Kanzlei Schallast und Partner. Und das Thema zieht weitere Kreise. Darum wird es uns auch weiter begleiten. Wir greifen das Thema nochmal auf in einer weiteren Perspektive. Die gibt es dann in der nächsten Ausgabe des FRK-Podcasts. Denn dann geht es nicht allein um die Einspeiseentgelte, sondern auch um die Netznutzungsentgelte. Und da schauen wir uns mal die Rolle der Bandbreitenfresser-Streamingdienste an. Darum schauen Sie gern wieder vorbei in der nächsten Ausgabe des FRK-Podcasts in Kürze, überall dort, wo es Podcasts gibt und auch bei YouTube. Abonnieren Sie uns gern, wenn Sie mögen. Das war's vom FRK-Breitbandkongress in Leipzig für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Danilo Höpfner.
FRK, der Podcast vom Fachverband für Rundfunk und Breitbandkommunikation.